D-Radio Wissen. Early Bird.
Heute haben wir unseren Early Bird mal wieder richtig hart schuften lassen. Jede Woche besucht er einen unserer Korrespondenten und seine kleinen Flügelchen mussten ihn heute bis nach Tokio tragen. Und da sitzt er auf dem Schreibtisch von unserem Korrespondenten vor Ort, Jürgen Hahnefeld. Und ich vermute mal, Jürgen, dass die letzten Tage für dich ähnlich aufregend waren, denn du musstest ja selbst ganz schön umherflattern. Du warst in Südkorea wegen des Papstbesuchs. Was sind da so für Eindrücke bei dir hängen geblieben?
Also für mich das erste Mal ein Papst leibhaftig vor meinen Augen. Wir bilden dann in der ARD einen sogenannten Pool, weil ein Korrespondent alleine schafft es nicht. Mhm. Ich hatte also Hilfe von einem Kollegen aus Hamburg und einem weiteren aus Rom, also vom Bayerischen Rundfunk in Rom. Die sind ja spezialisiert auf den Papst. Und die beiden Kollegen kamen zur Hilfe, außerdem eine Technikerin. Und wir haben gemeinsam versucht, diesen Papstbesuch abzubilden in einem Land, das nur 10% Katholiken hat, aber wild ist auf den Papst. Und ja, das ging natürlich eine Woche lang rund dort, alle Hotels ausgebucht, Tausende von Menschen, also ich glaube 900.000 Menschen bei der größten Messe in Seoul, in der Hauptstadt. Ja, und das will ja alles beobachtet sein und akustisch dokumentiert werden und so schnell wie möglich dann auch berichtet werden. Das ist eine Strapaze, aber macht auch rasend viel Spaß.
Das glaube ich. Gibt es einen Moment, der dir so richtig, vielleicht auch so einen Augenblick, der dir so richtig in Erinnerung geblieben ist?
Ja, vor allen Dingen das Verhalten der Leute. Also wenn da 900.000 Menschen auf einem Platz singen, das jagt einem die Gänsehaut über den Rücken. Das ist unvorstellbar. Es gibt natürlich auch kleine Erlebnisse, wie die Kinder dann weinen und Zettelchen haben. Und der Papst umarmt die. Dieser Papst ist ja sehr zugänglich, sage ich mal. Der springt dann, das war eine tolle Sache, aus seinem Papamobil heraus. Die Sicherheitsleute drehen durch, weil das geht doch gar nicht. Aber der ist eben so. Der springt da raus und schüttelt einem am Wegesrand die Hand. Und der gibt ihm dann einen Zettel, den er ihm unbedingt geben wollte. Und der Papst, was macht er? Er faltet diesen Zettel und steckt ihn in die Hosentasche. Ich habe bis heute oder bis vor ein paar Tagen nicht gewusst, dass der Papst eine Hosentasche hat.
Nee, das wusste ich in der Tat auch nicht.
Ist aber so, da gibt es seitliche Schlitze und da drin gibt es auch Hosentaschen und das war faszinierend für mich zu sehen.
Schöne Bilder, auch ungewöhnliche Bilder aus Südkorea. Bleiben wir noch in dieser aufregenden Woche, aber gehen leider zu einem etwas traurigeren Thema über. Dann kommst du nämlich zurück nach Japan, Jürgen, und in der Zwischenzeit gab es einen fürchterlichen Erdsturz in Hiroshima mit mindestens 36 Toten und vielen, vielen Vermissten. Jetzt weiß ich, Jürgen, wir haben gestern schon kurz drüber gesprochen, dass es quasi gerade genau in dem Moment passiert, in dem du deinen Koffer in Tokio öffnest. Und Hiroshima, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, ist mal locker 700 Kilometer von Tokio entfernt. Trotzdem will natürlich sofort jeder deutsche Radiosender da Infos und Material von dir. Was macht man denn dann eigentlich in so einem Moment?
Ja, Computer an und gucken, was passiert ist, Fernseher an. Ich habe hier in Japan auch eine Mitarbeiterin, eine japanische natürlich, die kann alle Sender auch sehen. Und dann bin ich erstmal im Studio, weil es ja ganz schnell gehen muss. Mhm. Also ich kann jetzt nicht schnell einen Flug nach Hiroshima buchen, den ich vielleicht gar nicht kriege und dann dahin fliegen. Dann bin ich schon wiederum einen halben Tag zu spät oder mindestens einen halben Tag zu spät. Also ich muss im Grunde vom Schreibtisch aus berichten, aber ich habe natürlich auch die Möglichkeit dazu. Ich habe hier technisch gute Ausrüstung, die Mitarbeiterin, die alles übersetzt. Ich sehe die Bilder im Fernsehen und versuche eben so schnell wie möglich Fakten zu reportieren und zwar aus den Nachrichtenagenturen. Mhm. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin ja hier alleine als einziger Hörfunkkorrespondent für Japan, Korea und Taiwan und so weiter. Das heißt, ich kann mich ja nicht aufteilen, aber es gibt natürlich wie in Deutschland auch hier Nachrichtenagenturen. Kyodo ist eine besondere das Große, es gibt auch andere und die haben natürlich ganz viele Leute. So, ich sag mal so ungefähr wie dpa in Deutschland hat ja auch ganz viele Leute. Ja. Und die Kyodo-Kollegen sind dann ganz schnell vor Ort und berichten und berichten und berichten und ich ziehe mir da raus, was ich für deutsche Hörer für berichtenswert halte. Mhm. Erstmal eine schnelle Minute, wie wir immer sagen, also ein kurzes Stück für die Nachrichten und dann mal gucken, was wir drumherum noch machen können.
Das war also eine hektische Woche für dich, Jürgen. Jetzt sind wir aber am Wochenende angekommen und ich frage mich, ob du in Tokio, das ist ja deine Korrespondentenheimat, eigentlich zur Ruhe kommen kannst. Weil wenn ich an Tokio denke, dann sehe ich Wolkenkratzer, knallbunte Neonlichter und so ein bisschen Lost in Translation Ästhetik vor mir. Ich war allerdings noch nie da, muss ich gestehen. Kann man da zur Ruhe kommen in Tokio?
Ja, man kann. Natürlich zeigt das Fernsehen immer auch dieselben Bilder von diesen Hochhäusern. Es gibt Stadtviertel, die sind nicht mit Hochhäusern bestückt. Die haben kleine Häuschen mit Gärtchen und ich sitze gerade, wo wir miteinander sprechen, in meinem Häuschen mit Gärtchen. Also das Studio ist in diesem Privathaus und hier sitze ich und habe allenfalls mal den Ärger, dass der Nachbarshund so laut bellt. Aber ansonsten habe ich keine große Leuchtreklame um mich rum. Okay. Ich habe mich auch so entschieden, denn das hindert wirklich bei der Arbeit. Aber es gibt ein wunderbares Nahverkehrssystem in Tokio, viel besser als ich aus irgendeiner anderen Stadt kenne. Das heißt, die Züge, die U-Bahn-Züge fahren alle 3 Minuten pünktlich und ich habe bis zu diesen Neon-Bezirken in der Innenstadt gerade mal eine Viertelstunde mit der U-Bahn. Also wenn ich will, bin ich ganz schnell da.
Jetzt aber, Jürgen, möchte ich von dir ein bisschen mehr über die Stimmung im Land erfahren. Denn neulich, da habe ich so einen Beitrag von dir gehört, da ging es um einen Comic, einen japanischen Manga. Da kriegt ein Junge Nasenbluten. Und zwar wegen der Reststrahlung aus Fukushima. Darum geht's in der Geschichte. Und dieser Comic, der hat irgendwie so das ganze Land auf den Kopf gestellt, hatte ich den Eindruck. Da habe ich mich gefragt, wie tief dieses Trauma, das Trauma der Reaktorkatastrophe eigentlich noch sitzt.
Das sitzt da ganz tief und fest. Und ich sage mal, das sieht auch so aus, als wenn es in 10 Jahren immer noch fest säße. Denn das Problem ist ja überhaupt nicht gelöst. Seit Fukushima, das war also die Explosion dieses Kernkraftwerks, was nur eines war von 48 Kernkraftwerken. Seit dieser Explosion sind ja alle Atomkraftwerke in Japan abgeschaltet. Noch heute. Mhm. Es läuft kein einziges hier. Weil die Leute das nicht wollen. Die anderen wären ja im Prinzip, sage ich mal, in Ordnung. Man könnte sie wieder anfahren und die Regierung will das auch unbedingt. Aber sie braucht dazu immer die lokale Zustimmung, also der Leute, die da wohnen. Und da sagen alle, die da wohnen, bitte unseres nicht, das ist nicht sicher. Wir haben Fukushima noch vor Augen, wir wollen das nicht. Ein Riesenproblem und die Angst sitzt in den Köpfen und den Herzen der Menschen und ich kann das gut verstehen.
Klar, und dann versteht man auch, warum die Leute wahnsinnig werden, wenn sie so einen Comic zu Gesicht bekommen.
Dieser Comic war ein großer Skandal, in der Tat von beiden Seiten, weil die Regierung war stinksauer, das ist doch gar nicht bewiesen und bla 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 bla. Aber die anderen Leute waren durch dieses populäre Medium Comic so aufgerührt, dass sie das gerne gelesen haben und weit verbreitet haben. Man muss wissen, dass Mangas habt ihr ja auch in Deutschland, aber die stammen ja aus Japan und sind hier weiterhin extrem populär. Also wenn sie laufen lernen, dann sind es Animes, animierte Mangas, kennt ihr auch. Und aber die anderen sind nicht nur für Jugendliche und nicht nur witzig und komisch, sondern es gibt ganz ernste Mangas schon immer und es gibt auch Mangas für Erwachsene, für Pornofreunde gibt es auch. Aber also Manga ist hier eine eigene Literaturgattung in allen Facetten.
Und kann einen Nerv treffen, wie wir ja bei diesem einen Beispiel gesehen haben. Jetzt noch, Jürgen, zu dir ganz speziell. Lebst du wirklich völlig angstfrei vor der Strahlung?
Ja, eigentlich schon, weil man kann ja auch nicht jeden Tag daran denken, was wäre, wenn. Ja. Man muss wiederum sagen, Fukushima ist etwa 250 Kilometer von Tokio entfernt. Also die Wolke, die da damals kurzfristig auftauchte, hat Tokio nie erreicht. Wir haben hier eine Grunderdstrahlung, die ist ungefähr so hoch wie in München. Das ist aber eine natürliche Erdstrahlung. Mehr ist in Tokio nicht zu messen und mehr ist hier auch nicht. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel Fische, die schwimmen aus irgendwelchen Flüssen und sammeln sich dann irgendwo und plötzlich wird weit weg von Fukushima gemessen und da strahlt ein Fisch fröhlich vor sich hin. Und der könnte ja auf den Markt kommen und gegessen werden. Und Ähnliches gilt ja für Gemüse und die Fische im Meer. Also ich würde nie sagen, die Gefährdung ist weg. Nur sie ist nicht sichtbar. Man kann sie nicht schmecken. Man kann sie nicht fühlen. Ob es wirklich böse Folgen hat, werden wir erst in 5 bis 10 Jahren wissen. Und das ist das Tückische an diesen Strahlenkrankheiten.
Mhm. Jetzt haben wir, Jürgen, viel über Japan gesprochen. Am Anfang waren wir auch schon in Südkorea wegen des Papstbesuchs. Du hast aber gerade selber schon gesagt, dass zu deinem Berichterstattungsgebiet auch noch Taiwan und eben auch Nordkorea gehören. Aber da will ich jetzt erstmal von dir wissen, ob du es überhaupt schon mal reingeschafft hast nach Nordkorea.
Nein, habe ich noch nicht. Seit der junge Mann da ist, dieser dicke Kim, Jong-un, hat er noch keine Journalisten reingelassen. Ja. Wir müssen ja in dieses Land natürlich mit einem komplizierten Visum einreisen. Mhm. Und das wird natürlich normalerweise abgelehnt. Meine Vorgänger in diesem Job, die haben es gelegentlich geschafft, ein, zwei Mal vielleicht in 5 Jahren da reinzukommen. Dann immer noch unter dem Vorgänger des jetzigen Diktators, weil der irgendwas Tolles vorführen wollte, so riesige Raketen oder irgendwas. Und dann wollte er Publikum dafür haben. Aber normalerweise geht es nur, wenn man von den Diktatoren eingeladen wird. Und der jetzige hat das noch nicht gemacht, was ich ein bisschen schade finde. Ich weiß ja, dass man uns immer nur eine Fassade zeigt, klar. Aber selbst diese Fassade mal zu sehen und zu schildern, wäre ja schon interessant. Mhm. Ich bin aber hoffnungsfroh, dass das irgendwann geschieht.
Wenn die Einladung kommt, würdest du also sofort nach Nordkorea ziehen?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ja, ja.
Jürgen, jetzt möchte ich dir eine Frage stellen, die ich so gerne alle unseren Korrespondenten stelle. Wobei ich sie bei dir etwas umformulieren muss wegen der Zeitverschiebung. Dein Samstag ist ja nämlich eigentlich schon in vollem Gange. Deshalb kann ich dich nicht fragen, wie du gleich nach unserem Gespräch loslegen wirst. Aber wie startest du denn sonst so deinen persönlichen, perfekten Samstag in Tokio? Wie sieht der aus?
Also ganz langweilig europäisch. Ich gehe zu meinem französischen Bäcker und kaufe mir ein Baguette. Ganz im Ernst, ich frühstücke gerne Französisch oder Deutsch mit Butter und Marmelade und koche mir ein Ei. Und dann durchstreife ich mit meiner Frau, wir sind hier zu zweit, irgendwelche Viertel, die wir noch nicht kennen. Diese Stadt hat ja 38 Millionen Einwohner, darunter aber auch ganz viele Parks. Wir fahren manchmal raus in alte historische Stadtteile, wandern darum, laufen darum und freuen uns des Lebens. Also der Fuji ist nicht weit weg, also dieser wunderbare, ideale Kegel. Fuji-san genannt, der höchste Berg Japans. Den kann ich sogar von um die Ecke aus sehen, wenn das Wetter gut ist.
Oh, wie schön.
Also es gibt, auch das ist vielleicht ein Missverständnis, Japan bedeutet nicht nur Hochhäuser und Riesenstädte, sondern die sind auf 30% der Fläche. 70% Japans sind hohe Berge, grüne Wälder und ganz viel Wasserfälle und Seen. Es gibt jede Menge Möglichkeiten, auch aus Tokio heraus innerhalb von einer Stunde mitten in der wilden Natur zu sein.
Zum Ende, Jürgen, noch einmal zurück zu deinem Job als Korrespondent. Du bist ja in der Hinsicht ziemlicher Veteran, wenn ich das mal so sagen darf. Du warst als Reporter schon in Jordanien und auch in Singapur unterwegs. Und deshalb würde ich von dir gern mal eine Einschätzung haben, wie sich dieser Job als Korrespondent über die Jahre verändert hat.
Oh, also nicht zum Positiven, sage ich mal.
Okay.
Das liegt natürlich an den modernen Kommunikationsmitteln. Also als ich noch durch Laos und Kambodscha streifte, hatte ich kein Handy, da gab es gar keinen Empfang. Also ich konnte mich dann bei meinem Heimatsender abmelden und sagen, ich bin jetzt 4 Tage irgendwo in Kambodscha und lasst mich in Ruhe. Ihr könnt mich sowieso nicht erwischen. Und da konnte man sich natürlich ganz auf die Geschichte einlassen, die man dort recherchieren sollte oder wollte. So, heute ist es eben so, dadurch, dass man ständig und überall erreichbar ist und auch von überall senden kann, über Satellitentelefon und so weiter, ist das Leben unruhiger geworden, hektischer, muss ich schon sagen. Natürlich der Vorteil für die Hörer, sie werden schneller bedient von uns, aber für den einzelnen Korrespondenten ist es einfach strapaziöser, muss ich schon sagen.
Jürgen, hast du schon Pläne für die Zeit nach Tokio?
Ja, ich würde ja gerne immer im Ausland arbeiten. Das ist auch so eine Typfrage. Aber nein, ich will hier noch ein paar Jahre machen und dann mal gucken. Ich habe das immer so gehalten. Ich bin inzwischen eigentlich durch Zufall zu einem Asien-Fan geworden. Old Asia Hand, sagt man hier inzwischen. Und ich werde dieser Region so lange wie möglich treu bleiben, weil sie so immer noch so faszinierend und facettenreich ist, dass ich das einfach noch ein paar Jahre genießen will.
Und dabei wünsche ich Jürgen Hahnfeld, unserem Korrespondenten in Japan, für Taiwan, Nord- und Südkorea und eben auch Japan, alles Gute. Wir haben mit ihm hier im Early Bird über sein Leben und seine Arbeit als Korrespondent gesprochen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Die Radio Wissen. Early Bird.